Tag, Spielverlagerung, Podcast, Nummer, schieß mich tot.
Toll.
Ah, hab ihn umgebracht.
Auf GTA zu spielen, René.
Das ist so klar.
Ja, okay. War das jetzt eigentlich echt so, René?
Was? Ja, ich hab den umgebracht gerade.
Ah, das ist ja alter, das ist ja großartiges Timing. René spielt GTA, Tim spielt nicht GTA. Sag mal hallo.
Hallo. Nummer 15.
Hallo René.
Hallo.
Spielverlagen Podcast Nummer 15. Und mein Name als in moderierender Funktion ist Martin Rafelt. Und wir reden heute über die. Über Sansone. Über Sansone und Daniel Bayer. Und wenn wir dazu kommen, auch noch über die Champions League. Da fangen wir direkt mal an mit den Dienstagsspielen, quasi den dann heutigen Spielen. Achso, ist ja tatsächlich schon heute. Ja. Basel gegen Schalke spielt. Basel hat ja überraschenderweise nach Rückstand in Chelsea gewonnen. Völlig verrückt.
In Chelsea.
Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir das alle nicht gesehen haben. Deswegen können wir dazu überhaupt nichts sagen. Aber Basel ist ja prinzipiell, machen die gerne ganz gutes Ballbesitzspiel, ne?
Ja. Tobi ist doch ein Fan von Basel. Der ist aber auch nicht da.
Ja.
Also haben wir niemanden, der es gesehen hat. Ne? Wieso ist Tobi eigentlich nicht da?
Keine Ahnung, der hat nichts gesagt. Der ist wahrscheinlich, der ist schon bei Sky irgendwie, die haben den jetzt geklaut. Wir müssen dazu sagen, wer Mittwoch Sky guckt, der darf da die Expertise von unserem Tobias Escher bewundern, weil er nämlich ein besserer Mensch ist als wir und deswegen im Gegensatz zu uns von Sky eingeladen wird.
Ja, genau.
Jetzt herrscht Neid und Missgunst bei uns. Deswegen
eigentlich hätten die dann so ohne Ende
müssen. Eigentlich hätten die Sansone einladen müssen, ey. Unfassbar.
Ja. Wir haben stattdessen Erik Meier.
Ich sehe gerade aber Basel immerhin nur 43% Ballbesitz gegen Chelsea gehabt. Also dann doch auch eher Konterteam, wobei die ja auch nie so richtig krass Ballbesitz waren, sondern eher einfach ultraschnelles Positionsspiel so, ne?
Oder? Mhm. Auch die Flügel sind doch bei denen nämlich immer ziemlich dynamisch, oder? Und also dann Shaqiri, dann dieser Stocker, wie heißt dieses neue Talent?
Salah.
Genau, die kommen dann ziemlich schnell darüber, ne?
Und dann auch ziemlich bewegliche Stürmer, der Kollege Sio von Wolfsburg ehemals oder auch Augsburg, auch wenn er da nicht gespielt hat. Ist der noch von Wolfsburg eigentlich? Der spielt als Stürmer?
Nee, der ist verkauft,
ja. Der ist verkauft, okay. Also der Kollege ist auf jeden Fall Stürmer.
Weil der wäre cool gewesen bei Wolfsburg, naja, egal.
Ja, okay. Kommt Wolfsburg, ey. Auf jeden Fall, also die haben schon ein paar Leute, ne? Können die Schalke kaputt hauen? Ah ne, Jones ist suspendiert, also spielt wahrscheinlich Doppelsechs, Neustädter Höger, also spielt Schalke zu Null eigentlich, ne?
Vielleicht spielt ja Goretzka mit Martip als Doppelsechs.
Ja, das wäre auch gut, dann spielen sie nicht zu Null. Wobei, das wäre lustig, beide vertikal, rein vertikale Sechser. War geil. Nee, dann Schalke wahrscheinlich wieder erfolgreiche Doppelsechs, dann werden die irgendwie tief stehen am eigenen Strafraum, WW2, Neustädter Höger schieben hin und her und hin und her und fangen jeden Ball ab und Max Meyer spielt Weltklasse und die gewinnen irgendwie 18-2.
Ach ja, denkt ihr eigentlich, dass also Schalke, wie weit können die kommen?
Ist relativ schwierig, ne? Also ich finde die momentan, also wenn die in bestmöglicher Besetzung spielen, echt mit Boateng und mit Meier und mit Neustädter und mit Höger und mit Hövedes und, dann haben die ja echt einfach ein verdammt gutes Team. Also wir hatten eine bessere beste Elf als Schalke in Europa. So. Ist doch kaum jemand, oder?
Naja, Barcelona finde ich ganz gut so.
Barcelona ist ganz okay. ManU ist vom Personal her ganz okay.
Sansone
ist ganz okay. Dortmund ist auch ganz nett, so Manchester City. Aber zum Beispiel jetzt mal, nehmen wir mal Chelsea zum Beispiel, die ja jetzt direkter Gruppengegner sind. Haltet ihr die für besser besetzt insgesamt als erste Elf? In der Breite sicherlich ja, aber erste Elf jetzt? Wenn ich mir angucke, wer da gespielt hat gegen Basel, Cole, Lewis, Cahill, Ivanovic, Ginkel, Lampard, Hazard, Oscar, Willian, Eto'o. Okay,
ist ja, besser. Sind besser, aber,
aber wahrscheinlich nicht
in der Zusammensetzung und ne? Auch, ja genau, in der Zusammensetzung haben sie ein paar Vorteile, individuell sind sie schwächer, aber deshalb sage ich ja, ich glaube, Schalke könnte durchaus ins Viertelfinale kommen.
Ja, also wenn die keinen Mist machen und ihr Maximales abrufen, dann sind die auf jeden Fall Also in der Gruppe sind sie auf jeden Fall ein Favorit fürs Weiterkommen und dann können sie sicherlich viele Achtelfinalisten auch ausschalten. Und ich glaube, die hätten auch dann in Bestbesetzung durch ihre defensive Stabilität, gerade für spielstarke Mannschaften sind die ja, glaube ich, relativ schwer unangenehm zu bespielen, so. Normalerweise dann können die sich auch im Viertelfinale durchsetzen, wenn sie noch ein bisschen Glück haben mit der Auslosung. Also sie haben schon Potenzial, ne? Aber ist natürlich schon interessant, was die jetzt gegen Basel machen, weil eben Basel extrem schnell Position durchspielt und so. Aber ich glaube, man kann wahrscheinlich konstatieren, dass Schalke ziemlich großer Favorit ist, weil Basel zu etwas Konteranfälligkeit gerade auf den Flügeln.
Ja. Ja, also wenn die Meier spielen lassen, also zentral, dann Boateng davor, diese quasi falsche 9, wie es von den Medien geschrieben wurde.
Ja, war schon ein bisschen falsche 9.
Also war schon falsche 9 auch. Ja, so zurückfallen vertikal oder?
Eher so herumschwirrend inzwischen den Raum, also so Freiburg-mäßig, so Rosenthal-mäßig ein bisschen, würde ich sagen. So schwimmender 9,5er Style war das.
Okay, das ist ziemlich gut.
Ja, fand ich auch. Hat auch dann in den Momenten, wo sie in Angriffsdrittel ankamen, ziemlich gut funktioniert. So, wir haben ja hauptsächlich über lange Bälle aufgebaut und zweite Bälle. Und wenn das dann mal funktioniert hat, wurden sie echt eigentlich direkt gefährlich.
Okay, das ist ziemlich krass. Ja, mit Meier haben sie auch einfach einen unfassbar guten Ballverteiler, so, der auch aus der Dynamik Bälle gut verteilen kann. Er kann auch so im Dribbling und in schnellen Aktionen hat er immer noch die Übersicht, kann auch die Seite wechseln. Dann haben sie noch Boateng, wo wir eben davor schon geredet haben, dass der so durchschlagskräftig im Raum ist, das heißt, er kann sehr viel Raum sehr gut überwinden und dann noch einen sauberen Abschluss finden oder ins Kombinationsspiel gehen. Ja, und eben Daxa Fafan ist halt auch ziemlich krass, so über die Clemens. Außen mit Dribbling-Schuss.
Nicht schlecht.
Ja, Clemens ist ja gut in der Rolle, sicher gut, ja. Dann eben noch gute Absicherung, wenn Höger und Neustadt, die können sich auch gut anbieten, so im Rückkampf für, ja, für Rückpässe könnten sie sogar Ball gut zirkulieren lassen, ne?
Ja. Da bin ich gespannt. Und spielstarke Viererkette am See immer. Das ist schon ganz cool. Also müsste mal gucken. Also wäre echt so fußballerisch ganz schön, wenn Schalke mal einen vernünftigen Spielaufbau hinbekäme.
Oh, könnte das doch auch gut so über links, ne?
Ja.
Seite überladen.
Ja, schade, der hat sehr diagonal gespielt jetzt, Aogo, am Wochenende in Hoffenheim. Also
so relativ gut. Auch noch vorne mit Boateng, Daxa könnten die das, glaube ich, ziemlich gut nutzen, diese, was Aogo theoretisch kann, ne?
Ja.
Dann auch Neustädter Höger als Doppelsechs zum Absichern ist eigentlich ziemlich ideal. Also potenziell gibt es da sehr viel Potenzial.
Also von der Kaderbesetzung ist halt, ich meine, man kann ja Jens Keller durchaus dafür kritisieren, dass er ein relativ standardmäßiges 4-4-2, 4-4-1-1 spielen lässt. Aber Schalke hat tatsächlich so eine fast ideale Besetzung dafür, ne? Könnte man sagen.
Ja. Fast ist so ideal wie 4-3-3-3-1.
Ja, okay. Das stimmt. Ja, dann Schalke, geil. Wollen wir noch kurz Max Meyer noch mal in noch überschwänglicheren Tönen loben, als wir es eh schon jetzt gemacht haben? Ich finde, es wäre voll angemessen. Max Meyer, Fußballgott. Das 18, ey, der hat so eine unfassbare Übersicht in allen Situationen und so ein gutes Timing im Gruppentaktischen und so.
Für dich auch ein größeres Talent als Daxler?
Ja, eindeutig sogar.
Okay. Ja, haben wir eh letztens drüber geredet, dass die ziemlich unfassbar sind, so von den in der Jugendschule. Mit der Avdija kommt auch noch ein krasses Talent nach, dann haben sie noch Bodenröder. Oder ist der, einer ist doch zu Dortmund gegangen, war das Harder?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, auf jeden Fall, ihr habt den ein ziemlich großes Talent weggeschnappt, soweit ich weiß.
Ach so? Krass. Ihr. Als wäre ich daran beteiligt gewesen. So. Mich trifft keine Schuld.
Ja, ich glaube, gesagt, du musst anonym bleiben.
Bevor ich Hassmails von Schalke-Fans kriege. Ich habe da nichts gemacht.
Ja.
Alle. Perfekter Übergang. Dortmund spielt gegen Marseille. Revanche-Spiel.
Babuvac.
Ja, genau, Babuvac.
Stimmt, da wird Bubac seine ganze. Also, ich rechne mit einem 18-0-Sieg. Ja, also
wenn Marseille verliert, war Bubac.
Ja.
Weil das vielleicht.
Macht den dann ein B auf die Brust, so. Genau. Auf die Brust von Aubameyang macht dann B wie Zorro
vorerst. Achso, jetzt habe ich auch erst deinen Witz von vorhin verstanden mit. Ich dachte, du meintest War Bubac, Alter.
Beides? Ach, das ist cool.
Unfassbar. Nee, wir haben irgendwann letztens ein irgendwie ein Insider-Gag erschaffen. Das Dinge, die, wofür man eine Schuld sucht, ist immer, das war immer Bubat. Weil das ergab sich daraus, dass ja Koray Günther, von dem wir riesengroße Fans sind, vor allem ich, wurde ja gegen Neapel nicht eingewechselt und ich habe das voll kritisiert und da haben wir festgestellt, ach nee, Klopp war da schon, muss man gar nicht Klopp kritisieren, da war da schon draußen, sondern das war Bubac, deswegen, wenn Dinge passieren, war immer Bubac. Was wird denn diesmal Bubac gewesen sein? Wie schätzt ihr Marcel ein? Über die haben wir vorhin schon ein bisschen geredet. Tim?
Du kennst sie doch besser als ich.
Ja, aber du, deine Einschätzungen, obwohl du die nur ein paar Minuten gesehen hast, waren vorhin sehr, sehr treffend, deswegen kannst du dir mal sagen.
Ja, geil, ne? Ist jetzt nicht so richtig spannend, also die, ja, was heißt nicht so richtig spannend, die sind auf jeden Fall cooler geworden als früher, da haben die einfach, das war jetzt so 2-3 Jahre lang, dass die einfach nur über die Flügel gerannt sind und einfach alle Leute auf den Flügeln waren und dann haben die einfach 50 Flanken pro Spiel reingebolzt.
Und jetzt machen wir das. Das klingt nach dem schlechtesten Fußball aller Zeiten.
Ja, und damit haben die Dortmund 3-0 geschlagen vor 2 Jahren. Ja. So unfassbar.
Ja. Ach, haben die euch über Flanken bekommen?
Nee, einmal Konter und, also im Hinspiel einmal Konter und zweimal ganz sinnlose individuelle Fehler und dann Rückspiel waren es aber Flanken, ja.
Waren die damals noch Hannoveriger als jetzt? Also eben das, was ich mal gesehen habe in den Freundschaftsspielen?
Genau.
Die hatten da so ein Hannover-Feeling an sich, Flügelüberladung, irgendwie auch individuelle Aktionen, viel Durchschlagskraft, aber sonst eher standardmäßig so.
Ja, das waren sie damals noch sehr krass, was Dortmund halt sehr gestresst hat. Gerade die spielen halt, was sie cool machen, ist auch jetzt noch, aber das machen sie jetzt gezielter. Früher haben sie das sehr oft gemacht, dass sie so ganz massive Diagonalbälle von irgendwo auf die Flügelstürmer spielen, die halt echt an der Außenlinie warten und dann einfach sofort ins 1 gegen 1 gehen. So. Also es ist ziemlich schwer zu verteidigen und das haben sie jetzt halt auch noch damit garniert, dass sie aber auch aus dem Spielaufbau gute Sachen machen könnten. Die haben den Romao. Das ist ein Sechser, der so ein bisschen Badei ähnlich ist. Der kann auch Innenverteidiger spielen, also ist sehr defensiv stark und hat eigentlich jedes in den meisten Spielen über 90% Passquote, hat insgesamt die beste Passquote im Team. Und der macht da eine ganz gute Ballzirkulation mit den ja auch ziemlich spielstarken Innenverteidigern. Und dann haben sie Imbula, wenn man den so ausspricht, oder Imbuya, der so sehr technisch guter und physisch sehr guter Dude ist, der so Achter ist und viel nach vorne rennt, der spielt halt halb links und Tim, halb links, ne?
Halb links, jo. Die spielen voll über halb links. Heftige Mannschaft.
Mannschaft Valbuena, ne?
Jetzt nehme ich hier eiskalt den Pass von Mr. Martin Rafelt auf.
Ja.
Und lave über die halblinke Seite von Marseille.
Bumm. Bumm. Ja, machst du aber gerade nicht.
Ja, also. Ja, mach ich jetzt. Auf jeden Fall. Alter. Also, es ist halt so, dass die jetzt sehr viel über halblinks spielen. Früher haben die halt so die beiden Flügel so recht gleichmäßig gespielt, aber halt noch stärker auf die Außenseiten konzentriert und nicht so auf den Halbraum. Jetzt fällt halt Ayu, der so linker Offensivspieler ist, fällt halt sehr tief zurück und versucht da so ein bisschen strategisch anzukurbeln im Aufbau im linken Halbraum. Hat dann mit Mendy einen ganz coolen kombinativen Linksverteidiger. Lucas Mendes als linker Innenverteidiger ist auch ganz spielstark und dann starten die halt da ihre Angriffe, Valbuena.
Lucas Mendes übrigens zweithöchste Passquote nach Romao im Team.
Ja, wichtig zu erwähnen. Valbuena geht halt immer wieder, also der ist nomineller Zehner eigentlich, geht immer wieder auf die Flügel und ist dann kombiniert halt viel mit Ayuda im linken Halbraum und dann haben die halt noch Mendy und Mendes und den Imbula-Dude, der dann vorrennt und durchschlagskräftig ist.
Und darum Bulat.
Genau, und Payet, Dimitri Payet, ein französischer Nationalspieler, der irgendwie immer ein bisschen untergeht, kein Mensch weiß wieso, aber ist ein so ganz cooler Kombinationsdribbler eigentlich, der spielt rechts hat früher immer links gespielt und deswegen rennt der halt gerne mal auch so in die Mitte und macht da bei dem Zeugs mit, was Ayu und Valbuena sich ausdenken. Das ist manchmal noch ein bisschen unstrukturiert, aber es ist auf jeden Fall geordneter und gezielter als früher mal.
Ja, und die können halt auch, gerade Ayu ist irgendwie, obwohl man das, so wenn man den ein bisschen Spiel sieht, erstmal denkt man erstmal, der wäre voll der lineare Dude, der immer nur Flügel runterdribbelt, aber der macht irgendwie in dem Zentrum total merkwürdige, plötzliche improvisatorische Bewegungen und kombiniert dann so übelst aggressiv rum, ne?
Ja. Also auf einmal starten die was.
Auf einmal geht's ab. Wir verlinken dann auf Facebook, glaube ich, heute noch ein Tor von denen. Das, glaube ich, 2-0 gegen Saint-Étienne müsste es gewesen sein, wo sie ultra gut sich aus dem linken Halbraum durch die gesamte Mitte auf die rechte Seite durchkombinieren und dann wieder in den Rückraum spielen und den Bula dann oder Imbuya könnte man ihn auch aussprechen, französisch, aber wahrscheinlich ist ein afrikanischer Name, egal. Auf jeden Fall hat der dann das Tor gemacht. Das ist
könnte sehr, sehr französisch sein. Ne?
Was mich daran interessiert ist, wie verteidigt man denn das? Das ist so komisch mit den, weil die halt so mischen können aus diesem extrem Flankenspiel und diesem relativ extrem Kombinationsspiel. Was machst du da? Kriegt Dortmund das hin?
Ja.
Hey, Dortmund kriegt gut immerhin, ne? Aber ist schon doch eine außergewöhnlich krasse Herausforderung, glaube ich. Würdet ihr da aus Buvacs Perspektive eher 4-2-3-1 oder das 4-3-3 nehmen?
Jo, Buvac ist ja der verantwortliche Mensch.
Naja, nicht für die Startaufstellung.
Na, trotzdem.
Trotzdem, generell.
Kann die noch verändern, kurz vor Schluss.
Ja, und dann geht Klopp ins Interview und sagt, war Buvac.
War Buvac.
Gegen Pressing im Interview.
Das ist der Verrückte.
3-3-4, war Buvac. Hab ich nichts mit zu tun. 6-0 verloren.
Wobei, die arbeiten ja telepathisch zusammen.
Ja.
Deswegen war das gar nicht Buvac mit Corey Günther. Das hat Klopp telepathiert.
Ah, okay. Ja, die sind fast so krass wie wir halt. Wir haben telepathisch gerade alle keinen Gedanken mehr, ne?
Also, voll das Ding.
Sag mal, René, sag du mal, 4-2-3-1 oder 4-3-3 gegen Marseille?
Ich bin der Einzige hier, der Marseille anscheinend nicht in- und auswendig kennt, also stellst du die Frage dem Falschen.
Ja, wenn Tim sagt.
Ja.
Achso, nee, René sagt gerade noch. Warte mal, Tim. Korrigier ihn da.
Prinzipiell 4-3-3 einfach, weil es cool ist so. Und wenn die da viel über die Außen kommen und über die Halbräume, wäre doch 4-3-3, glaube ich, ganz nice.
Jo.
Könnte man ziemlich gut machen, vielleicht sogar Hoffmann auf die 8.
Hoffmann auf die 8, geil. Oder? Aber ich weiß nicht, der ist da pressingmäßig noch nicht so geil. Außerdem ja, haben wir ja Gitarre. Achso, das Ding ist halt, was machst du da mit Schein so? Der ist halt im 4-3-3 echt nicht so geil. Weil da ist 6er ganz okay.
Ja, auf bis zu 6 und dann Hoffmann und noch. Wen habt ihr denn eigentlich, der noch fit ist so?
Kuba.
Ja, Kuba. Könnt oder vielleicht sogar Großkreuz und Kuba rechts außen? Also Rechtsverteidiger?
Achso. Ich weiß nicht, Großkreuz war ja sehr stark im 1 gegen 1 zuletzt. Er hat ja sogar Insigne ein paar Mal gekillt. Und deswegen würde ich dann doch lieber den gegen Ayu sehen, wenn da mal dann so ein Diagonalball von links kommt, ne? Ich habe halt überlegt, alternativ kannst du halt dich ein bisschen tiefer und breiter stellen, so dass die versuchen aufzubauen, dann in dem Moment, wo die versuchen, sich am Halbraum da nach links zu bewegen, läufst du die halt so an, dass die auf die rechte Seite spielen müssen und dann kannst du relativ rapide rausrücken und Druck erzeugen aus einer verhältnismäßig breiten Stellung. So. Also auf die Weise könnte man es auch noch im 4-2-3-1 machen, das würde aber relativ große strategische Schwarmintelligenz voraussetzen. Gisdol hat das Wort Schwarmintelligenz benutzt. Wir waren alle ganz stolz auf ihn. Wir haben ihn einen Präsentkorb geschickt.
Ich habe eine Statue gebaut zu Hause. Die steht jetzt zwischen Ernst Happel und der Buvac. Ja. Gisdol.
Dahinter so ein 20-Poster, wo groß Schwarmintelligenz draufsteht. Also ich bin da so gespalten. Ich bin da diesbezüglich auf jeden Fall gespannt, was Dortmund macht. Und ich glaube aber, dass Dortmund von daher gute Chancen hat, dass Marseille Defensivprobleme hat. Also die verschieben komisch, die spielen auf den Flügeln relativ mannorientiert. Die Sechser verschieben aber voll radikal und deswegen haben die dann den Ball für einen Halbraum, haben die teilweise die übelsten Lücken und die Innenverteidiger schieben auch nicht richtig mit raus, sondern bleiben irgendwie dauernd an der Strafraumgrenze hängen so. Und da haben die dann voll die komischen Formationslücken und ich glaube, Dortmund spielt das voll gut. Zumal das ja die schon so Halbraumlücken haben die jetzt schon gegen Freiburg extrem gut bespielt. Und da sind die gerade im Modus, glaube ich, so. Mkhitaryan und Reus rasten, glaube ich, da ganz gut aus wieder.
Also, positiv.
Ja, insgesamt positiv, bestimmt. Aber halt, ich glaube, es könnte ein chaotisches, hektisches Spiel werden, was eher nicht so geil für Dortmund ist. Und ich sehe ein Niederlagenrisiko und ich glaube, es wird ganz schwer für Dortmund, das Spiel konstant zu kontrollieren. Und damit kann man es auch verlieren. Also Dortmund ist, wenn Dortmund das Spiel nicht kontrollieren kann, ist es immer unangenehm zuzuschauen. So kriegt man immer Angst ein bisschen um die. Deswegen mal gucken. Also es wird eins der interessantesten Saisonspieler von Dortmund, so aus der Vorperspektive.
Okay.
Glaube ich.
Das ist geil.
Ja. Ist ganz geil.
Das ist geil. Könnte also ein cooles Spiel werden.
Ja,
ich glaube schon. Dann könnten wir mal wieder eine Champions League Analyse schreiben. Ich glaube, wir haben noch nichts von Champions League analysiert, oder?
Doch, haben wir. Ich habe Leverkusen gemacht. Zum Beispiel.
Dann Ajax, Alter. Ajax.
Ah ja, Tim hat Ajax gemacht.
Die. Ja. stimmt. Der Ajax war es.
Davongetragen haben.
Ja, wir analysieren nur noch. Kantersiege von Barcelona und feiern den Gegner. Basse macht einfach 15 Tore in zwei Spielen und wir habt ihr gesehen, wie die gegen den gespielt haben? Beste Mannschaft aller Zeiten. Barcelona hatte doch nur 78% Passquote.
Beste Messi Mannschaft ist einfach aller Zeiten. So ein Kacker, Alter, wie der einfach immer Tore macht.
Ah, ist schon gemein.
Ist wahnsinniger, ey.
Echt? Ja, da könnten wir eigentlich
7-7 Schüsse aufs Tor gegen Ajax und die machen einfach 4 rein, ey. Der soll damit aufhören, der Lionel.
Sag ich doch, sag ich doch.
Wahnsinn.
Auch bei Rayo so das erste Tor, er stoppt sich den Ball nicht ordentlich, ist dann aber einfach so schnell, dass er sich nochmal ordentlich stoppen kann und dann spielt er zwei Leute aus und durch drei Leute durch spielt er einen Pass und Pedro ist halt alleine und schiebt ein sowas. Jeder andere Gegner hätte sich schon in die Hose gemacht und nicht den Pass gespielt.
Okay.
So, bei Barca sind, können wir gleich zu den Favoriten gehen, oder?
Wollen wir die Mittwochsspiele danach noch machen? Ach komm, wir leiten von den Favoriten dann wieder zu den Mittwochsspielen und wir sind heute mal krass. Krass. Aber da braucht man Schwarmintelligenz dafür. Favoriten für euch. Barca dann eh, wenn die sogar nicht dominieren können und 4-0 gewinnen, das sind die Favoriten. Ne? Wie stark seht ihr sie denn? Seht ihr sie als Top-Favorit, Barca? Ich habe sie bis jetzt die Saison noch gar nicht geguckt. Ich muss mal Barcelona gucken, ey.
Ich habe in unserem Chat geschrieben, was sich so geändert hat. Also ich habe zwei Spiele gesehen, da habe ich dann geschrieben, was sich so geändert hat. Ich fand die mittelmäßig so. Also noch nicht so erfolgsstabil wie früher. In den besten Phasen so gut wie früher, aber hat es halt auch schlechte Phasen gegeben, also für Barca natürlich schlechte Phasen gegeben. Und ja, muss man abwarten, wie das so weitergeht.
Was denkst du, wie es weitergeht?
Ich glaube, dass sie konstanter werden und dann öfter diese gute Phasen haben. Die waren gegen Sociedad einfach extrem gut.
Ja.
Und ja, wenn die immer so sind wie in der ersten Halbzeit gegen Sociedad, also die waren meiner Meinung nach, abgesehen vielleicht von einzelnen Phasen, wie zum Beispiel dem Milan-Spiel, waren die seit 2011 nicht mehr so gut.
Okay, also sind schon wieder was. Zusammen mit Bayern Top-Favorit wahrscheinlich dann?
Dortmund noch?
Denkst du, Dortmund nicht? Auf Augenhöhe mit Barca? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Sind die doch schon seit 3 Jahren?
Ich habe ja, mich hat ein Kumpel jetzt irgendwann im Mai kurz vom Champions League-Finale daran erinnert, dass ich vor der Saison gesagt hatte, dass Dortmund innerhalb der nächsten 2 Jahre das Champions League-Finale erreicht. So, muss ich nochmal erwähnen.
Ja. Yeah. Bam! Ich habe dir auch schon gesagt, für das Klopp-Porträt habe ich dir schon gesagt, Schlusssatz, egal ob man das Champions League-Finale verliert oder nicht, man kommt eh wieder in eines. So. Wird auch wieder passieren, denke ich mal.
Ja, also ist schon, die sind schon ganz gut, die Saison bis jetzt.
Wie Oliver Kirchner
ohne Gündogan. ohne Gündogan vor allem bis jetzt.
Ja, das war auch das Krasseste so.
Ey, stimmt, Kirch kann doch den Achter spielen.
Ist so, ey.
Oh! Krass.
Kirch
Bender,
als...
Bender, Kirch, Mkhitaryan, ey, das wäre krass.
Bender nicht verletzt? Ja, Mann.
Bender verletzt? Nee, der war nur so also Schutzauswechslung, der spielt wahrscheinlich. Nee, der spielt.
Schutzauswechslung. Gott.
Alter, der tat halt wieder die Schulter weh, weil er wieder in der zweiten Minute wie ein Wahnsinniger in Luftzweikampf gegen eigene Mitspieler springt und auf den Boden knallt und dann so wieder aufs Feld zurückkommt, weil er Sven Bender ist.
Lauchig genug.
Ja. Ja, Bender muss mehr Lauch sein.
Ist guter Lauch.
Was?
Olli Kirch ist dagegen schon ein guter Lauf.
Olli Kirch ist guter Lauf, deswegen kann er auch Achter spielen.
Ja, Mann.
Ja, Olli Kirch war jetzt auch nice. Also der hat auch einfach entscheidenden Anteil gehabt an der extrem guten Phase vor dem 3-0 gegen Freiburg, wo einfach Dortmund, ich glaube, so gefühlt 6 Bälle in den 5-Meter-Raum passt innerhalb von 90 Sekunden. So. Völlig verrückt. Kirch ist guter Mann. Aber...
Wird er eigentlich von den Dortmund-Fans gefeiert so?
Der spielt ja
nicht, also kennt
glaube ich keiner so.
Okay, in den Medien wird da halt einfach nie erwähnt,
wahrscheinlich eben, weil er nicht spielt. Spielt so, aber. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht spielt, aber der spielt
das
einfach nicht.
Das ist Olli Kirch, das ist ein Lauf, den muss man nicht erwähnen.
So, ja, okay.
Der ist da einfach.
Ist so.
Da merkt's.
Ja. Jetzt weiß ja auch keiner, dass Mustafa Amini bei uns spielt, obwohl der Pumuckl-Frisur hat. Also nur deswegen weiß man das.
Weil der ist cool, Alter.
Der ist voll cool. Ich weiß auch nicht, warum der in der zweiten Mannschaft dauernd nicht spielt. Ich muss mal mehr Dortmund zweite Mannschaft gucken. Ja. Ey. Kora sitzt auch manchmal nur auf der Bank. Das ist völlig voll behämmert.
Voll die Dummen seid ihr.
Ja, Entschuldigung. Aber hier, Favoriten. Bayern gegen Man City spielt. Tim, deine Prognose? Also City würde ich auch auf jeden Fall zu den Favoriten zählen.
Ja, finden Sie so gut?
Jo. Potenziell schon, oder?
Potenziell schon. Also die entwickeln sich auch jetzt gut unter Pellegrini und Pellegrini, ne? Nicht, dass ich jetzt scheiße rede. Ja, ja. Die haben alle so komische Namen. Dann gibt's noch so einen
Pochettino. Pochettino ist bei Southampton, der macht auch geile Arbeit, ne?
Ah, das ist glaube ich der Vierter. Southampton-Dude.
Okay, ja, cool. Der hat vor der Saison einfach
angekündigt,
wir landen dieses Jahr in der Top 4.
Was?
Und die sind jetzt, ja, und die haben jetzt mit Tottenham die wenigsten Gegentore und sind Vierter, glaube ich, sogar oder so.
Okay, dann ist Pochettino auch Favorit auf die Champions
League. Ja, Ferguson hat ja letztes Jahr gesagt, nachdem Pochettino sie gegen Southampton gespielt haben, da hat er gesagt, ja, das war der beste Gegner dieses Jahr im Old Trafford und das war nach dem Realspiel und auch nach City, glaube ich.
Krass. Okay.
Die haben die einfach zu Tode gepisst. Ich
muss dringend mal Southampton angucken. Ich glaube, Pochettino gewinnt die CL mit Manu.
Noch in diesem Jahr?
Darauf wollte ich hinaus. Also ich wollte
kurze Anmerkung.
Eine kleine Spitze an David Moyes.
Kurze Anmerkung. Ja. Pochettino ist der Schüler von, oder einer der Schüler von Bielsa. Jetzt müssen wir Bielsa ein bisschen...
Ja, war hat bei dem unter dem gespielt sogar, oder?
Ja, und Martino auch, Tata Martino auch.
Ja, ja.
Alle zusammen waren sie da.
Alle zusammen sind da Bielsa-Typen hier.
Bielsa, Messi, Martino, Pochettino.
Messi? Was? Was ist Messi gesagt?
Ja, der kommt daher.
Ja.
Der kommt doch aus dem Dorf, oder nicht?
Ja, aber... Hat der unter Bielsa gespielt?
Der zählt einfach dazu.
Der hat mal aus einem Wassertrog getrunken, in den Bielsa reingepinkelt hat. 10 Jahre vorher.
Nee, das ist so ein Bauerndorf. Die haben 500 Einwohner, alle sind Profifußballer. Die sind wie die, wie heißt diese, die Cherrypickers.
Ja. Erzähl mal die Story, die ist geil, obwohl wir natürlich jetzt komplett vom Thema abkommen, das ist der chaotischste
solange Tobi nicht da ist, hat ja keine Zeit, den zu hören.
Genau, wir sagen, nee, wir waren seriös. Wir dürfen nicht zu Sky, dann rasten wir im Podcast aus. So läuft's. Nicht, dass die Leute, die auf Sky sehen, denken, wir sind voll die seriöse Website. Da sollen die mal schön hier kommen, den Podcast hören und denken, was sind das für scheiß Chaoten.
Ja, okay. Wo waren wir? Champions League. Ach ja, Glambuck Cherry Pickers.
Ja.
Das sind die Glambuck Cherry Pickers. Wir haben in 60 Jahren haben die einfach jedes Jahr einen Profifußballer in die englische Liga gebracht. So. Und die sind einfach ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Das heißt, ungefähr so, man sucht sich eine Kreisliga-Mannschaft und erwartet einfach, dass die jedes Jahr einen Profifußballer in die Bundesliga stecken und die Glambuck Cherry Pickers haben das einfach gemacht. Also jetzt muss man halt noch untersuchen, ob es da irgendwie mit den Kirschen Dopingprobleme gab, aber ansonsten ist das eine ziemlich geile Story. Bill Shankly, der Bob Paisley später ausgebildet hat, der verantwortlich war für diese ganzen Liverpool Champions League Titel. Der kommt aus diesem Dorf, der hat auch bei den Cherry Pickers gespielt.
Wow.
Wow, heftige Story. Angeblich soll Kevin Goskowitz Oma aus diesem Dorf kommen. Sie hat die Cherry Pickers aufgelöst.
Ich glaube, Alter, Großkreuz Oma kommt von der Südtribüne, ey. Ja, ich hab.
Die liegt da drunter.
Die originale Story aus dem Signal Iduna Park übrigens, die mir von wem erzählt wurde. Kevin Großkreuz läuft zur Eckfahne aus der Kurve, ruft einer: Kevin, grüß mal die Oma! Okay. Nee, wink mal die Oma. Kevin, wink mal die Oma. So.
Jetzt hast du wieder gezeigt, dass du ein übelster Hooligan bist, so.
Ist so.
Dynamo
ist so.
Dresden, Borussia Dortmund. Scheißegal welcher Verein, Hauptsache gelb.
Apropos, Fürth ist heute krass. Wir haben vorhin, ich so vorhin, Dynamo wird heute zertrümmert. Mindestens 4-1, verlieren 4-0. Ja, Fürth ist krass. Guck mal, mehr Fürth. Wir waren bei Favoriten, Manchester City. Für wie gut hältst du die, Tim? Du hast die Vorschau fürs ZDF gemacht, die dann heute auch irgendwann frühes online kommen wird?
Ja, oder morgen oder so. Oder so, ja.
Achso, stimmt, die kommt am Mittwoch, ja. Morgen dann erst.
Wir sind schon alle völlig verwirrt, was für ein Tag überhaupt ist.
Ja, egal.
Aber ja, ich finde die so ganz okay. Ich finde halt, das Grundniveau ist so höher, die Mechanismen und Wechselwirkungen sind so potenziell und theoretisch so, was man machen könnte, so sind die ziemlich cool, auch so die Ansätze sieht man schon davon, aber ja, ist halt noch nicht so ganz
ausgereift. Die haben beim Audi Cup noch zwei schwindend 9,5ern gespielt, ne?
Kann sein, ich weiß nicht, wir hatten da gespielt.
Ja. Einfach Jovetic und Dzeko vorne und die sind down in die Halbräume gegangen und nach hinten auch. War ziemlich geil.
Dzeko ist so seltsam spielstark manchmal. Aber vor allem
ist unfassbar, bei der ist auch manchmal seltsam beweglich.
Ja, der ist auch irgendwie voll guter Dribbler. Total seltsam. Aber vor allem so in engen Räumen, komischerweise. Der ist so der Gomez-ähnlichste Spieler, der überhaupt nicht wie Gomez ist.
Ah. Was gut.
Was wollte ich hier? Doppelsechs. Ja, Touré, Fernandinho ist ziemlich brutal, ne? Würde was? Man nicht tauschen. Ja.
Was?
Fernandinho ist auch unumstrittener Stammspieler, ne?
Ja.
Ja, Gott sei Dank. Ich habe ja gesagt, 40 Millionen, das passt für den. Da wurde ich auch einfach ein bisschen schief angesehen, wenn ich das gesagt habe. Scheint gut auszusehen, ne? Also der passt auch gut mit.
Haben die 40 für den bezahlt?
Ja.
Die sind der Kompetent da auf einmal.
Die haben die Javi Martinez-Summe einfach bezahlt.
Ich dachte, wenn man von Manchester City, wenn man für Manchester City 40 Millionen wert sein will, dann darf man nur entlang der Grundlinie auf- und abrennen. Wann haben die das denn geändert?
Kaufen Julian Schieber oder was?
Das ist nicht die Grundlinie, das ist die Mittellinie. Wir dürfen nicht so viele Insider-Gags im Podcast machen, sonst verstehen die Leute nicht mehr, was wir reden. Also wie immer.
Insider-Gags, wo waren wir?
Manchester City. Wie spielt er denn gegen die? Also die waren wahrscheinlich so, spielen die auf Konter? Nee, keine Ahnung. Wie spielt er das? Ich kann mir das Spiel gar nicht vorstellen. Beide Teams sind so krass dominant eigentlich von ihrer Anlage her.
City ist doch eher so vielseitig, oder nicht?
Ja, aber jetzt zuletzt wirkten die sehr dominant. Also gegen ManU waren die auf jeden Fall krass dominant. Die haben auch über Gegenpressing vor allem dominiert, ManU.
Ich könnte mir vorstellen, dass Pellegrini entweder auf Konterspiel umstellt oder eben ganz krass versucht, einfach Pressing zu spielen. Das könnte eine ziemlich geile Partie sein. Ne? Also auch schwer vorauszusagen, besonders. Die haben ja auch ziemlich viele coole Möglichkeiten auf den jeweiligen Positionen auch.
Ja.
Die können ja auch Milner, die könnten auch 4-3-3 spielen, so Milner im Halbraum oder oder eben einen Sechser bringen mit Garcia. Und Touré und Fernandinho sind ja irgendwie so ideale Halbspieler für eine Raute.
Ja.
Das wäre.
Ja, ich hatte ja vorhin schon in die Manege geworfen, dass man 4-3-1-2 machen könnte mit Halbspielern Yaya und Fernandinho, dann Ravi Garcia als Sechser, dann Silva als Zehner, als umschaltender Zehner, der so eng auflöst und pipapo, und dann vorne einfach Aguero und Negredo, die halt übelst die Schnittstellen attackieren und halt einfach mit ihrem Speed extrem schwer zu verteidigen sind. Das wäre schon ein bisschen unangenehm für den guten Pep, ne?
Das wäre. Ich denke, das Unangenehme wird eben auch Pellegrini sein. Da wird sicher gruppentaktisch sich ein paar Sachen einfallen lassen. Also sie werden sicher, glaube ich, versuchen, in die Halbräume zu kommen. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten mit Aguero, mit den Halbspielern im Mittelfeld, mit Dzeko und Jovetic zurückfallend. Die können da einfach extrem viele Varianten spielen. Das wird, glaube ich, echt schwer vorauszusagen.
Ja, Nasri ist ja für mich Silva so sowieso. Also, Spieler,
ey. Ja, das Dumme ist halt, dass der irgendwie ganz merkwürdiger Typ ist, was Erfolgsstabilität und so
betrifft. Ne? Ja, genau. Er ist halt so ein echt so ein Oldschool, also von seiner Ausstrahlung her vor allem auch so ein Oldschool Wirbler, der einfach ganz wirre Sachen macht und einfach immer den Ball haben will und immer strange Sachen machen will, aber dann seltsamerweise ist der ja auch relativ zielstrebig und intelligent auch wiederum so.
Ganz komisch. Ja, wie heißt der? Wolfgang Urwart war doch so.
War der so? Keine Ahnung.
Ja, so hat er sich immer beschrieben und Netz hat ihn so beschrieben und auch was man so sieht in den so in Spielen, war da eigentlich schon so ein bisschen.
Also der rennt
bisschen durch die Gegend halt und hat ein bisschen cooler, aber ja, da war auch übelster Dribbler so, da war Ballverteiler, aber übelster Dribbler. Okay, wurde cool. Auch, glaube ich, Netzer vorgezogen, weil er viel bissiger war und auch dynamischer und so. Mhm. Also auf kurze Distanzen. Wir müssen mal einen Oberrad-Netzer-Vergleich machen für die Seite.
Wow.
Und generell ein bisschen mehr 70er Deutschland gucken. Wir müssen da cool werden.
Ja, ich hab heute erst auf YouTube das 74er Finale und das 72er Spiel gegen England gefunden. Was jetzt komplett wieder absolut im Thema drin ist. dann haben wir Man City so ein bisschen abgehakt. Menu habe ich jetzt aus Versehen gesagt. Das ist jetzt mal meine Überleitung. Unfassbar. Denn Leverkusen spielt gegen. Lass mich nicht lügen.
Sociedad.
Gegen Real Sociedad. Oh, oho. Zu denen kannst du uns, glaube ich, ein bisschen was sagen, René.
Ich?
Ja, du.
Nee.
Doch.
Die haben immer Mendy verloren. Mehr muss man da leider nicht dazu sagen.
Also steigen ab, verlieren
8-0. Team hat mal bei Blick über den Tellerrand was gemacht. Ja, die sind cool. Die können auch cool Ballbesitz spielen. Die können auch defensiv ziemlich cool spielen. Tim hat das Blick über den Tellerrand hat er was Cooles gemacht zu denen. Und da gibt es auch noch eine Pressing-Analyse von AS dazu. Die kam auf abseits.at. Also wer Interesse hat, kann das da nachlesen. Und sonst, ja, die haben halt Ilan Mendy verloren, den besten Spieler der Welt.
Aber die haben Granero, das ist natürlich cool wiederum.
Ja, stimmt. Granero ist sehr unterschätzter Spieler, ne? Der ist cool. Ich mag den. Ich weiß nicht wieso.
Genau, aber ich Club, ja, auch cool.
Der hat auch einfach mal
92%
Passquote. Der hat einfach mal eine Saison. Ja, da hatte mal eine Saison 94% Passquote, als er bei Real war. Der war einfach Mick Schavi, der Beste in der Liga.
Übelste Dudes da.
Ja.
Die sind halt cool. Die sind halt dominant und dann kontern die auf einmal voll los, ey. Richtige Chiller.
Achso. Ja. Interessant. Ja, sind die dann gut gegen Leverkusen? Nutzen die Halbräume, die Defensivhalbräume? Lassen die sich auskontern?
Die haben letzte Saison halt voll viel mit abkippenden, herauskippenden Sechser-Dudes gespielt.
Ah, das ist doch ganz nett. Eventuell, wenn es
klug ist. Also, sehr, sehr extrem und sehr viel. Manchmal ein bisschen chaotisch und unstrukturiert.
Die Innenverteidiger dann da auch?
Nicht so ganz angebunden. Kommt ganz drauf an. Letzte Saison haben die voll viel gemacht. Also, das war immer anders.
Okay.
Und das hing sehr von den Spieler-Dudes auch ab. Die haben ja Bergara, Pardo. Oh,
die haben ja Inigo haben die ja.
Ja, den haben die auch. Außenverteidiger sind auch chillig. Offensive beweglich. Hier Dingensbummens.
Wähler.
Griezmann, Seferovic. Die haben halt so Spieler, die so Flügelspieler, Mittelstürmer-Dudes. Und dann hier Xavi Prieto, der irgendwie so ein Zehner ist, aber der so, ja, so ein bisschen nach außen oder in die Halbräume dann so driftet und dann irgendwie so ein bisschen, ja, manchmal so ohne Ball ein bisschen spielt und für die anderen dynamischen Dudes da so ein bisschen raumblockend agiert, obwohl er eigentlich voller Spielmacher ist.
Das klingt aber so, als würden die potenziell, als könnten die ultra gefährlich sein für Leverkusen. Sehe ich das richtig?
Ja, möglich wär's.
René, was denkst du?
Ja, könnten sie sein.
Ah, bin ich mal gespannt, wie sie umsetzen.
Wenn sie oder die könnten einfach voll auf die Schnauze fallen.
Ja. Ja. Oh. Die haben halt das Problem, dass die manchmal keine Tore einfach schießen.
Die guten Sachen sind, dauern 5 Minuten, die schlechten Sachen, die schießen manchmal keine Tore.
Ja. Ja, wir müssen ein paar coole Standardsachen labern. Nee. Ja. Ja, die sind halt immer überlegen. Wenn die überlegen sind, dann haben die halt Ballbesitz und dominieren und so. Und ja, irgendwie sind die dann sehr dynamisch und
alles. Also kann man davon ausgehen, dass Leverkusen auf Konter spielen wird wahrscheinlich, was sie ja eh gerne machen und dass sie das auch dürfen und weiß nicht, könnt ihr das gegen die oder könnt ihr das nicht? Sind die denn konteranfällig im Allgemeinen?
Manchmal ja.
Okay, also ist so ein bisschen.
Also das kommt halt durch dieses Wirre, was die manchmal haben, durch diese wirren Verschiebung und Positionierung so.
Okay.
Sind die halt manchmal ein bisschen anfällig und dann haben sie halt wieder Phasen, wo sie dann direkt ein bisschen zu unbeweglich sind in den Verschiebungen. Also das ist so schwankend, aber kontern, ja, die können halt gute Gegenkonter auch, also.
Ah, das ist interessant.
Weil die halt Wähler und diese ganzen Dudes haben, wechseln auch zwischendurch immer mal auf Konterspiele in der Liga.
Die haben Wähler.
Können die auch ganz gut. Aber das Problem ist halt, dass die manchmal nicht durchschlagskräftig sind und dann
also
dynamisch und keine Durchschlagskraft haben. Dann verlieren sie die Richtung zum Tor ein bisschen.
Okay, wird's interessant, wie sich das dann entwickelt im Spiel auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Okay, cool. Voll die coolen Spiele, ne? Eigentlich nur interessante Spiele.
Ja. Ajax gegen Milan. Ülülü.
Ajax gegen Milan. Ach du Scheiße, das ist ja auch krass.
Ja, Mann. Ajax muss mal gewinnen. Geht so nicht.
Ist Milan gut eigentlich? Nee, ne?
Momentan. Die spielen Raute so. Gegen Napoli waren die gar nicht mal so schlecht, ey, das muss man sagen. Die haben halt so, ja, das ist so das typische Milan, dass die irgendwie halt voll viele Abschlüsse generieren, das können die.
Ja, klar. Die haben halt viele Leute auch in der Mitte, die machen dann einfach 2 Pässe und dann schießt Balotelli notfalls aus 30 Metern und notfalls schießt er halt rein, ne?
Ja, aber ein bisschen schlauer machen die es. Also die kommen jetzt in bessere Schusspositionen, so Halbraumöffnung, also dass sie die Halbräume für einzelne Spieler öffnen, das kriegen sie jetzt so ein bisschen.
Wer spielt denn da normalerweise Zehner momentan?
Birsa.
Wer?
Birsa. So ein, glaube ich, Slowake, Slowen. So ein bisschen Flügeldribbler auch, aber der ist halt ganz cool. Der macht das so ein bisschen KK-ähnlich vielleicht manchmal.
Wo haben sie denn den hergeholt?
Doch von Genua.
Aha.
Oder Rubinho alternativ spielt
auch 10. Ach, okay, den haben wir auch noch. Monto spielt nicht mehr 10er?
Monto war eigentlich 8er jetzt.
Wir meinen Montolivo, falls es jemand nicht.
Ist aber, glaube ich, jetzt ein bisschen länger verletzt gewesen.
Achso, okay.
Schwächt die halt.
Ja.
Deswegen spielen die jetzt mit Montari und noch irgendeinem Dude.
Nocerino steht hier.
Ja, Nocerino und davor noch irgendwer anders.
Nocerino ist voll komisch, ne? Der ist irgendwie überall, kann rennen ohne Ende, aber macht da nichts weiter. Rennt halt.
Der Dude.
Witziger Typ, ey.
Ja, Nigel de Jong auf der 6, geht so.
Hatte gegen, sehe ich gerade, gegen Celtic hatte er einfach 95% Passquote. Nigel de Jong, ey. Ja. Denkst du immer, der fault gleich den Ball. Stattdessen spielt er dann einen Pass, der ankommt.
Ja. Jetzt ist der wieder Nationalspieler, unfassbar.
René?
Ich kenne Milan auch nicht. Ich guck die ungern in letzter Zeit.
Ja, ich auch. Du hattest gerade noch einen Satz angefangen, De Jong.
Ja, De Jong wird sehr, sehr gelobt von den Milan-Fans. Ist, glaube ich, auch sehr wichtig für dein Aufbauspiel und auch zum Stabilisieren. Was man so hört, müsste mir Tim sagen, ob das stimmt so. Tim?
Ob der stabilisiert oder was?
Und wie wichtig der ist für dein Aufbauspiel besonders? Kommt die eher über die Achter oder kommt die viel über De Jong, kippt der ab? Was macht er?
Aktuell schon über ihn. Ja, was heißt abgeben? Tut er nicht, der lässt sich ein bisschen zurückfallen. Aber nicht seitlich, sondern nur zentral und auch nicht so weit. So ein bisschen, also er bleibt schon vor den Innenverteidigern. Ja, kommt drauf an, gegen Napoli hat er halt sehr viel gemacht, aber hat sich auch ein bisschen einfach immer so zu, manchmal zu ungeschickten Pässen hinreißen lassen. Also Napoli hat dann mit recht einfachen Mitteln manchmal schon erreichen können, dass er ein bisschen doof besser auf die Seiten gespielt hat.
Okay.
Manchmal macht er das natürlich auch cooler.
Okay, und was? Wie sind die Außenverteidiger bei denen? Die haben doch ziemlich geile Außenverteidiger.
Ja, aber... ja. Also, die haben, glaube ich, rechts haben sie ja Zaccardo, der irgendwie jetzt wieder ein paar Mal spielt, so ein bisschen defensiver. Und, ja, links... eigentlich sind ja Abate und Decilio so die cooleren Dudes und Zaccardo und Constant sind so ein bisschen die...
Ey, der heißt echt Kevin Constant. Das ist ja voll lustig, ey. Der soll mal mit Großkreuz bitte den Namen tauschen.
Ja, das...
ist ja der Hammer.
Ich glaube, der ist sogar ein bisschen kreativ, aber irgendwie voll undurchsetzungsfähig und voll unsicher. So
also genau das Gegenteil von Großkreuz.
Ja, wahrscheinlich.
Verrückt.
Ja. Okay. Aber ich finde den irgendwie komisch, ich mag den nicht so.
Aber Decilio feiere ich, also ich mag das.
Ja, ja. Abate und Decilio sind cool, wenn ganz, die den spielen, dann sind die auch offensivstark.
Ja, ja. Die gehen auch teilweise ganz gut diagonal, oder?
Ja, Decilio ist ja gelernter
Rechtsverteidiger. Ja. Diagonale Außenverteidiger ist so gerade das übelste Trendthema bei uns irgendwie, ne?
Nee, ist ja, das Trendthema in der Welt, oder? Auch, ja.
Hä? Irgendwie, also so in der Fußballwelt, ja, sofort laufen und auch in die Halbbäume schieben, situativ auch defensiv irgendwo. Ja, ist irgendwie im Trend, ne?
Muss man mehr machen.
Wir könnten einen Artikel machen, das wollten wir doch machen, oder? Hab ich doch gesagt.
Was denn?
Aktuelle und zukünftige Trends in der Fußballtaktik.
Ach, langweilig. zu einfach vorherzusehen.
Ja, aber...
ja, können wir machen. Ja, mach mal.
Wir labern ja dauernd in den Chats immer, was man so machen könnte. Dann können wir das auch mal einfach zusammenfassen. Ach, das ist noch 15 Minuten Arbeit oder 20 und dann...
Da halten uns alle für bekloppt, wenn wir das machen, ey.
Ja gut, wir machen jetzt nicht irgendwas über Deltoidketten oder Balldeckung, aber so ja. Sachen wie...
Aber wir sprechen es mal im Podcast an, um alle zu teasen.
Yeah!
okay. Dann Milan, haben die eine Chance auf den Champions League Titel? Wohl eher nicht, nur mit Glück, ne?
Nein. Okay.
So. Gott. Prinzipiell nicht.
Das sei denn, die rasten wieder aus. Aber auch dann nicht.
Okay. Hat Chelsea eine Chance? Ey, die haben gegen Basel verloren. Und die haben Mourinho. Spricht alles gegen sie.
Chelsea, nee. Hat Arsenal eine Chance?
Komisch. Warum ist denn Chelsea so komisch? Sag mal.
Weiß nicht.
Die sind.
Also ich weiß gar nicht so richtig. Plant er ja total langfristig.
Ja,
und will deswegen quasi die Spieler sehr, sehr, sehr langfristig einfach weiterentwickeln und spielt dann irgendwie suboptimal zur Zeit.
So
ist zumindest kommt das irgendwie in seinen Erklärungen raus.
Okay.
Da will halt Mata so die Joe Cole. Als er damals zu Chelsea kam, hat er Joe Cole auch auf die Bank gesetzt.
Mhm.
Aber Joe Cole war ja damals so Zehner noch, damit er dann mehr defensiv arbeitet, besser passt, bla bla bla. Und dann quasi als Außenstürmer spielen kann. Und das will er wohl bei Mata auch machen, der ja vom Linksaußen stärker wieder Zehner wurde unter Benitez und Di Matteo.
Ja.
Und jetzt will er halt wahrscheinlich Mata wieder links-rechts und auch ordentlich im Passing und Defensivarbeit. Und jetzt setzt er ihn auf die Bank. Dann hat wahrscheinlich der Bruyne auch noch irgendwie was, keine Ahnung, im Training nicht ordentlich gepasst. Muss zur zweiten Mannschaft, muss da mittrainieren. Ja, keine Ahnung. Ist anscheinend ziemlich langfristig angelegt, das Projekt, was mich etwas wundert, dass man das ausgerechnet mit Mourinho macht und Mourinho das ausgerechnet mit Chelsea macht.
So. Hm. Na, mal schauen, ob das gut geht.
Ja.
Arsenal? Was gibt's noch so für Arsenal? Ja. Boah, voll schwer,
geiles
ey.
Team, oder?
Die sind irgendwie.
Die sind doch geil.
Die sind geil momentan. Also, die haben. Ja. Boah, die haben teilweise gegen Swansea. Also, die haben eine Kombination gegen Swansea gespielt. Boah, krass. Die haben Swansea richtig auskombiniert einmal. Das macht niemand. Das macht niemand mit Swansea. Das macht man nicht mit Swansea. Aber die haben das einfach gemacht, so. Und, also, in den besten Momenten sind die momentan krass gut. Ramsey ist bombenstark momentan. Wobei man natürlich abwarten muss, ob der das halten kann. Ramsey ist ja so ein kleiner Chaot. Kann schon sein, dass das mal so wieder ein bisschen zurückschlägt. Aber prinzipiell Also super spielstark, kreativ auf allen Positionen. Die haben Arteta, Ramsey, Wilshere, Rosicki, Özil. Dann haben die vorne Podolski. Bam. So. Und also das ist schon, geht schon ab. Aber bei denen ist halt immer die Frage, wie stabil die sind. Ne? Die sind halt defensiv. Ja. Defensiv sind die halt nicht mehr als Durchschnitt. So. Swansea hat auch die einfach, nachdem die gegen Swansea 2-0 geführt haben, hat Swansea die 30 Minuten lang oder so hinten reingedrückt, einfach auch noch ganz schön den Anschlusstreffer rausgespielt, und wenn sie noch konsequenter kombiniert hätten, hätten sie auch 2-2 machen können. Und gegen Barcelona reicht es nicht. So. Also die sind jetzt so, die sind wieder in ihrer klassischen Rolle als die zweite Garde, so, glaube ich.
Mhm. Also okay, aber glaubst du, dass
die Tage erwischen?
Glaubst du, könnten die mit Ramsey, Cazorla, Özil, Wiltshire.
Cazorla haben die auch noch,
und,
die
sind ja völlig wahnsinnig. Ja, und entweder Arteta oder Flamini und vorne dann Walcott oder halt Giroud, je nachdem. Könnten die da nicht eigentlich so ziemlich geilen Konterfußball spielen? In den K.O.-Phasen?
Ja, stimmt.
Die können auch doch dann wieder, ziemlich tief stehen und ziemlich. Und ich meine, Wenger ist zwar immer so vom. Hat er gegen Barcelona damals gemacht, hat sie ein gutes Resultat, hat im Rückspiel standen die tief. Obwohl das Passing im ersten Spiel geil ging.
So. Ja, das stimmt. Ja.
Aber im Rückspiel standen die dann tiefer, ne? Und wenn die das jetzt noch ein bisschen extra machen und.
Ja, ist schon interessant, ne? Also die haben auf jeden Fall das Potenzial, also, um eigentlich jede Mannschaft, also um gegen jede Mannschaft gut mitzuspielen, so. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, genau. Die wären, glaube ich, auch so für Bayern einer der unangenehmsten Gegner, glaube ich.
Ja, mit, also Ramsey in dieser Form, Cazorla, Özil, dann haben sie Flamini, Arteta, Walcott
und Wilshere ist ja die Gegenpressing-Überwaffe, also die Überwaffe gegen Gegenpressing, weil man ihm einfach den Ball nicht wegnehmen kann. So.
Ah, das ist so unfassbar quirlig und dynamisch und Ball, ach, alles einfach, das ist krass. Ja, also die könnten doch in den K.O., also wenn die in die K.O.-Phase kommen und auch die richtigen Gegner kommen, dann könnten die doch ziemlich weit. Könnten die eine Überraschung werden, oder?
Ja, also
auch.
Das ist natürlich auch. Das ist schon eine heftige Gruppe. Ich habe gesagt, Marseille könnte gegen Dortmund gefährlich werden. Napoli hat Dortmund jetzt schon geschlagen. Arsenal hatte gegen Marseille weniger Schüsse. Jetzt spielt Arsenal gegen. Was denkst du denn, wie Arsenal gegen Napoli läuft? Napoli war ja, glaube ich, auch eine positive Überraschung für uns. Wie findest du die, Tim?
Uff. Cool.
Okay, ich finde, René, wie findest du die?
Warte. Also,
cool.
Ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen auf unsere komischen Heftartikel.
Ach so, stimmt. Ja, da kommt was im Heft.
Ja.
Geil.
Also, Napolis. Das Komische bei denen ist eigentlich, dass die potenziell ganz cool sind, so in der Defensive und voll stabil und so, und das, was sie gegen Dortmund gezeigt haben und so weiter. Aber irgendwie, ja. Voll oft haben sie das Problem, dass die das einfach nicht durchbringen und dann voll inkonsequent im Pressing werden und dann nicht alle mitmachen und die irgendwelche komischen Fallen aufbauen wollen und dann.
Also Mentalitätsprobleme so ein bisschen.
Die nicht
so
ausgeführt werden. Nee. Das sind, ja, was ist das? Mentalitätsprobleme, bäh.
Naja, aber wenn du halt tendenziell geil pressen kannst und das manchmal nicht konsequent machst, dann ist das tatsächlich auch psychologisch, würde ich sagen.
Ja, teilweise. Aber es ist. Das ist halt irgendwie.
Ja, aber muss man, da kann man aber doch damit rechnen, dass sie in der Champions League relativ konstant ihr Maximum abrufen können, vielleicht. So ein bisschen.
Das wäre möglich,
können die so eine Nummer machen wie Dortmund letzte Saison, dass sie so sich ein bisschen durch die Liga gammeln und dann in der Champions League immer geil sind und ständig dann irgendwie gewinnen?
Liverpool 2005, Liverpool 2007, sagt das irgendwas so?
Ja.
Ja,
Benitez macht das mit Absicht, ne?
Ja, wobei. In der Liga sind sie ja auch noch ganz okay.
Also, ich glaube so. Aber ganz okay, mit ganz okay wirst du ja kein Champions League-Sieger.
Ja, ich meine jetzt, also die, es ist ja nicht so, dass sie in der Liga irgendwie Fünfter, Sechster, Siebter wären und nur in der
Champions League. Nee, die können.
So ist das nicht.
Ich glaube, die werden mit der Roma und mit Juventus werden die Top 3
bilden in
der Serie A. Ja.
Wie ist der Stand in der Serie A? Roma, Napoli, Juventus, 18, 16, 16, Inter, 14. Ja, Inter, Roma, ein Gegentor in 6 Spielen? Was machen die denn? Egal, die spielen nicht Champions League, können wir mal woanders besprechen.
Leider. Ich habe gehört, dass die überkast sein sollen oder so.
Okay,
die müssen die werden vielleicht eine Möglichkeit für ein Mannschaftsporträt, wenn sie so weitermachen, also eine Teamanalyse.
Garcia, Alter. Ich habe Rudi Garcia schon gefeiert bei der Derby de la Capitale-Analyse. Und Strootmann, Alter. Und Florenzi. Okay. Und Totti, wobei Florenzi war schlecht.
Okay. Cool. Jo, schön. Dann haben wir. Wer ist denn noch? Irgendjemand noch besonders interessant in der Champions League? Austria Wien? René, Austria Wien, du als Österreicher? Einer der
Favoriten? Ja, absolut. Okay. Also, die haben es geschafft. Die sind jetzt als Meister in der extrem österreichischen Liga nicht abgestürzt. Sie sind Fünfter. Ich denke, die können in der Champions League eine große Rolle spielen. Also, die haben auch.
Gut.
Ja.
Dann,
die haben Tim, alles. Die haben Philipp Hosiner.
Ja, oha. Tim, der Juve?
Bitte?
Juve, Juventus Turin?
Oh, Juventus Turin, ja. Mhm. Ist ein bisschen besser als letztes Jahr so.
Okay.
Aber irgendwie nicht groß anders.
Okay. Also können sie wieder ins Viertelfinale kommen und dann müssen sie mal gucken.
Ja.
Okay. Also Real, René? Ja, haben wir ja schon irgendwie jetzt geklärt.
Juve.
Kennt ja jeder aus dem letzten Jahr. Hat ja jeder gesehen, was sie gegen Bayern gemacht
haben. Aber die also Juve ist cool.
Jo.
Ja. Juve ist cool.
Die können das geht ab. Wenn die Stürmer konstant einbinden, dann sind die krass. Also ja, effektiver
konstant. Die haben Bentner verkauft, die sollen mal weg. René, Real? Was denkst du über Real?
Ah, die sind extrem in der Findungsphase.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob die, ja.
Sich schnell genug finden.
Ja, und wie gut sie sich finden in dem Jahr. Mhm. Also es kann sein, dass Ancelotti länger als ein Jahr braucht oder dass vielleicht Ancelotti auch der falsche Trainer ist, keine Ahnung. Das muss man sehen.
Ja.
Aber ich traue ihnen eigentlich zu, dass sie potenziell eine Rolle spielen. Eben wenn die stark auf Konter spielen. Die haben einfach Bale und Cristiano das und Isco, das also Konterspiel, K.O.-Phase.
Also von der Besetzung der Angriffsreihe sind sie am stärksten, oder?
Ja, sie können sicher zu den Top-Spielern, so, zu den Top-Mannschaften. Mal sehen.
Dann haben sie Modric und Ilaramendi, eigentlich müssen die alles kaputt hauen.
Ja. Aber am Ende spielt, also jetzt
am Ende spielt
gegen Schau. Atletico hat Ilaramendi mit Kadira gespielt,
auf
der Doppel-6.
Hä?
Ja, und in der Halbzeit lagen sie hinten, dann ging Ilaramendi raus und Modric kam. Die haben aber Modric irgendwie nicht ordentlich einbinden können, ja, also klassisches Problem. Dabei war Modric eigentlich sehr, sehr gut, diese Saison bis jetzt. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ist so komisch, also, wie Modric immer so, ey, ich habe bei denen den Eindruck, die Trainer denken sich so, der kann eh alles. Wir sagen dem mal nicht, was er machen soll. Und den anderen auch nicht. Wir stellen einfach auf und das wird schon so. Und dann hängt der da irgendwie in der Luft, hat keine Anspielstation, hat niemanden, der mit ihm was machen will.
Rennt dann
in der Gegend rum, schiebt. Ist gut, aber irgendwie dann ohne Effekt, weil er nichts machen kann. So. Komisch. Paris?
Benfica!
Paris, die sind irgendwie, glaube ich, ein bisschen in der Krise spielerisch, oder? Die werden sehr kritisiert, dass sie dieses Jahr ziemlich schwach sind.
Mhm. Ja, Ibra und Cavani funktionieren noch nicht so richtig.
Eigentlich cool. Müssten die doch cool sein, ey. Was soll denn das?
Ja, Blanc ist ja auch irgendwie ein
ganz
nicer Dude, so.
Ja. Wobei, ja, Laurent Blanc macht halt immer diese komischen, ja, das ist echt das Problem, dass der macht halt immer so komische, viele tiefe Sechser und Abkippbewegung und offensive Außenverteidiger, aber die Außenverteidiger sind irgendwie inkonstant in der Offensive und die Sechser haben dann nicht so die richtige Anbindung nach vorne. Das war ja irgendwie bei Blanc immer das Problem, dass es sehr daran hing, wie gut sie diese Anbindung nach vorne hinkriegen. Das war bei Bordeaux und bei Frankreich. Ja, was, ja. Also, dass sie halt öfters mal Probleme hatten, dass das nicht so funktioniert.
Wir hatten jetzt gegen Toulouse. Toulouse spielt wohl Dreierkette. Hatte Paris alle drei Sechser, also die Sechser hatten Passquoten 96%, 96%, 93%. Und 93% ist Verratti. Die anderen beiden sind Mokka und Rabiot.
Naja.
Kennt ihr diesen Rabiot? Den lese ich gerade das erste Mal.
Ich glaube, der war auch bei U20 WM. Oder ist es der vorher bei Toulouse war?
Er ist auf jeden Fall erst 18.
Dann war das wahrscheinlich der von der U20 WM, glaube ich.
Scheint ein heftiger Typ zu sein.
Wechseln doch alle Spieler. Ich glaube, ich habe zu dem was geschrieben. Warte, ich muss mal nachgucken.
Ja, guck mal noch. Okay, dann haben wir Paris. Benfica, beste Schlagzeile übrigens der letzte Woche. Lissabon, Doppelpunkt. Polizei ermittelt wegen Polizeibehinderung gegen Jesus. Brutal.
Krass.
Weiß da schon jemand von euch Neuigkeiten?
Er könnte sein, dass er gesperrt wird, aber es gibt ziemlich viel Lobby von den Fans so.
Mhm.
Könnte also sein, dass er glimpflich davon kommt, aber ich weiß nicht. Ich denke, es hat sich, ich habe mal sogar gelesen, dass er vielleicht sogar Berufsverbot bekommt für ziemlich lange Zeit. Also kein Fehler mehr sein darf.
3 Jahre habe ich gelesen.
Okay, ja. Drei Jahre, boah.
Das wäre. Irgendeine Zeitung meinte sowas von Gefängnisstrafe oder so. Toll.
Das ist ja ziemlich scheiße.
Wenn ein Fan beschützen will, ey. Kann man doch nicht machen. Voll weg.
War jetzt auch nicht so schlimm, oder? Habt ihr die Szene gesehen?
Nee.
Keine Ahnung.
Die haben auf den Fan so eher grundlos bisschen eingeprügelt und ihn ziemlich übertrieben festgehalten und er ist halt hingegangen, wollte den Fan, die Polizei und den Fan trennen, hat gesagt, er will doch nur ein Shirt und die Polizei ließ nicht los und hat halt auf die Hände vom Polizisten gehauen, geklopft so quasi und ja.
Ja. Also subjektiv würde ich sagen, da ist vielleicht der Kollege Jesus der Falsche, den man da festgenommen hat. Aber, okay, Benfica könnte aber, glaube ich, dann so, also die sind halt auch so eine Mannschaft, die für jeden ultra unangenehm sein können mit ihrer einzigartigen Spielweise da, ne? Also wenn wenn der Jesus jetzt nicht gerade in den Knast kommt, der Kollege, dann wird Matic, glaube ich, Spieler des Wettbewerbs. Verrückter Typ, der Matic, ey.
Ja, das...
Fast so verrückt wie der Maric.
Dich mal, also irgendwie, wir haben doch was Ähnliches, oder?
Ja, total krass. Total krass.
Der Typ ist so cool, einfach krank.
Ja, verrückt so.
Einer ich würde gerne mal mit dem zusammen spielen, einfach.
ich würde nicht gerne gegen euch beide zusammen spielen. Man muss wissen, René, es spielt so Fußball, dass er einfach auf 3 Leute zurennt und zwischen denen durchläuft. Aber ohne sich anzustrengen, so. Ohne zu sprinten. Der stellt sich hin, dreht sich ein paar Mal hin und her und kann dann einfach zwischen denen durchlaufen, weil sie sich irgendwie falsch bewegt haben. Das ist völlig verrückt. Das ist so Moses-mäßig das Meer spalten und durchgehen. So. Das ist absolut absurd. Ja.
Pass auf, dass ich nicht einen Vertrag bekomme irgendwo.
Hier. Ja, wegen Werbung im Spielverlag und Podcast. Ich habe ein ganz gutes Laufspiel, nehmt mich unter Vertrag.
Das wär's ja.
Unfassbar.
Sansone.
Okay. Sansone. Kauft Sansone, auch wo wir gerade dabei sind.
Ja. Aber nur, wenn ihr ein cooler Club seid.
Ja. So. Noch interessante Mannschaft, nicht, dass wir jetzt irgendwie in ganz radikal übergehen.
Ich glaube, wir haben keinen vergessen.
Atletico hat Real geschlagen.
Ui ja. Und Porto.
Porto auch. Ja, Porto Atletico auf jeden Fall auch so ein to watch. So.
Ja. Atletico könnte
mal ein Spiel gewinnen.
Die könnten mal die Champions League gewinnen dieses Jahr.
Okay, richtig den aus, wenn ich sie sehe. Dann sind wir soweit durch, oder? Wir freuen uns auf viele interessante Spiele.
Wir haben sicher irgendwas vergessen.
Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber wir haben auch, glaube ich, 2 Stunden jetzt gelabert, so gefühlt. Also es wird ein viel zu langer Podcast.
Nicht mal
keine Sau an. Okay.
Nicht mal 1,5.
Ist trotzdem einfach die Länge von 2 Podcasts. So.
Egal, lass mal morgen noch einen machen.
Okay, morgen der nächste Podcast. Bis dahin freuen wir uns auf coole Spiele. Sieht echt nice aus. So. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, es wird wieder so eine Standard Champions League Gruppendings. Irgendwelche Bauern spielen gegen irgendwelche coolen
Spieltag.
Der letzte Spieltag war richtig kacke. So. Ich glaube, der wird gut jetzt.
Ich habe den voll gehatet.
Ja. Ja, wie hast du gesagt? Ey, das Statement muss ich nochmal raussuchen und vorlesen jetzt. Das war so riesengroß einfach.
Oh Gott, das wird peinlich.
Nein, Mann.
War Weltklasse.
Ah.
Punchline Tim.
Das ist so gut wie Sansone, Alter.
Jetzt übertreib mal nicht. Ja. Yo, CL war immer so ein besonderes Feeling und sowas. Man war immer sehr gespannt auf irgendwelche coolen Duelle und wenn dann schon die Spiele mal nicht so geil waren, da trotzdem irgendwie interessant. Und jetzt ist ja gar nichts mehr. Totale Schlafwagenveranstaltungen, nichts von Atmosphäre, solche Hampelmann-Teams gammeln da rum. Am Ende gewinnt irgendwer lächerlich hoch, weil 5 Schüsse auf 80 Metern über Umwege reingehen und Spieler sich gegenseitig umrennen. Am Ende ist die Luft raus, kommen die Spiele ohne Inhalt, alles bäh.
Übelste Formulierung,
ja. Das ist so großartig, Alter. Poetisch. Okay. In der Hoffnung, dass wir dann im nächsten Podcast was Positiveres vorlesen können, verabschieden wir uns aus dem Spielverlagerung Podcast, wo die Taktiktafel zum Leben erweckt.
Ich finde den Keller bei GTA nicht, ey.